Hallo, herzlich willkommen zum 1. Mai. Hier ist Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld. Guten Tag.
Der Tag der Arbeit hat eine lange Geschichte, fast 150 Jahre. Es beginnt gar nicht hier, sondern in den USA. Genauer gesagt in Chicago, wo es am 1. Mai 1886 eine riesige Demonstration gegeben hat. Unsicher, wie viele das waren, 40, 50.000. Und interessanterweise war die erstmal noch relativ friedlich. Da ging es vor allen Dingen um eine wichtige Sache, die die Arbeiter da unglaublich umtrieb, nämlich den 8-Stunden-Tag.
Was feiern wir am 1. Mai? Fragen wir einen Experten, fragen wir den Historiker Hanno Hochmuth.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, wir sind froh, dass wir jede Woche ein wissenschaftliches Thema diskutieren können. Und als Wirtschaftshistorikerin freue ich mich natürlich besonders über einen Tag wie heute. Denn heute reden wir über Geschichte und die Gegenwart des Maifeiertags. Und wenn es einen Tag, einen Feiertag oder eine Alltagsfrage gibt, die Sie oder euch vor Rätsel stellt, schreibt sie uns. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de. Wir freuen uns drauf und kümmern uns drum. In dieser Woche haben wir uns gefragt, warum wir den 1. Mai als Tag der Arbeit feiern, warum an dem Tag die Gewerkschaften große Kundgebungen machen, was der 1. Mai eigentlich in der DDR bedeutet hat und wann er zum Randale-Tag in Berlin geworden ist. Ich bin froh, dass Hanno Hochmuth vom Potsdamer Leibniz-Institut für zeithistorische Forschung Zeit für uns hat. Hallo, Herr Hochmuth.
Hallo.
Herr Hochmuth, wie wurde der 1. Mai denn das, was er heute ist?
Der Tag der Arbeit hat eine lange Geschichte, fast 150 Jahre. Es beginnt gar nicht hier, sondern in den USA, genauer gesagt in Chicago, wo es am 1. Mai 1886 eine riesige Demonstration gegeben hat. Unsicher, wie viele das waren, 40, 50.000. Und interessanterweise war die erstmal noch relativ friedlich. Da ging es vor allen Dingen um eine wichtige Sache, die die Arbeiter da unglaublich umtrieb, nämlich den 8-Stunden-Tag. Also man muss sich vorstellen, 19. Jahrhundert, überall noch Manchester-Kapitalismus. Die Menschen mussten 10, 12, manchmal 16 Stunden arbeiten. Und eine der wichtigsten Forderungen der frühen Arbeiterbewegung, übrigens international überall, war das zu reduzieren auf 8 Stunden. Das war auch die entscheidende Forderung für diese Demonstration, auf dieser Demonstration am 1. Mai 1886 auf dem Haymarket, auf dem Heumarkt in Chicago, wo man damals übrigens noch ganz viel Deutsch gesprochen hat.
Wegen der deutschen Auswanderer, die im 19. Jahrhundert zu Hunderttausenden in die USA ausgewandert sind. Warum am 1. Mai?
Am 1. Mai deshalb, weil das war ein klassischer Tag, wo die Arbeitsverträge aufhörten oder neu geschlossen worden sind. Damals gab es keine unbefristeten Arbeitsverträge, sondern Arbeiter erhielten immer für wenige Monate Arbeitsverträge. Und dieser 1. Mai war der klassische Tag, wo die Wintersaison endete und die Sommersaison anfing. Oft besser für die Arbeiter, weil im Sommer war mehr Arbeit als im Winter. Aber alles musste neu ausgehandelt werden. Und deswegen war der 1. Mai eigentlich ein guter Tag, um diese 8 Stunden endlich mal auszuhandeln und zu fixieren. Und deswegen wurde der 1. Mai als großer Demonstrations- und Streiktag gewählt.
Ist aber nicht gut ausgegangen, der 1. Mai.
Ist nicht gut ausgegangen. An dem Tag selber, interessanterweise, ist noch gar nicht viel passiert. Der Tag selber war sehr friedlich, an diesem 1. Mai 1886. Aber in den Folgetagen explodierte das, und zwar buchstäblich 4 Tage später, am 4. Mai, ist auf diesem Heumarkt, dem Haymarket in Chicago, wieder eine Demonstration gewesen. Die war gar nicht so groß, da waren nur so ein paar Tausend. Und es sprach ein Arbeiterführer, ein Anarchist, ein Deutscher, August Spies, und legte nochmal nach mit dieser Forderung nach dem 8-Stunden-Tag, weil es auch vorher Streiks, Aussperrungen und auch schon Polizeigewalt am Tag davor gegeben hat. Und während dieser Rede schmiss plötzlich irgendjemand, man weiß nicht bis heute, wer es gewesen ist, eine Bombe in die Menge, vor allen Dingen da, wo die Polizisten standen, die das Ganze teilweise inkognito begleiteten, beobachteten, ausspionierten. Und diese Bombe verursachte dort ein Massaker und unglaubliche Polizeigewalt sofort. Und auch im Nachgang sehr viel Gewalt, weil dieser August Spies und weitere Mitveranstalter dieser Rede wurden vor Gericht gezerrt und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt, weil man ihnen vorwarf, dass sie mit ihren Ideen praktisch diese Bombe gezündet hätten. Man konnte ihnen gar nicht nachweisen, dass sie selber die Bombe geworfen hätten, aber sie wurden nichtsdestotrotz zum Tode verurteilt. Und das machte aus diesem 1. Mai und den Folgetagen 1886 aus dieser Haymarket Riot eine ganz symbolträchtige Sache, und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit.
Gucken wir nach Europa zur selben Zeit, da sind die Sozialistengesetze im Gange, da gibt es eine ideologische Bewegung, den Marxismus. Friedrich Engels übernimmt die Ideen von Karl Marx und formt daraus die Sozialistische Internationale. Hatten die Amerikaner auch eine Idee dazu oder waren die einfach nur spontan auf der Straße? Also waren die auch Sozialisten oder waren die nur Arbeiter?
Das lief in den USA teilweise ganz anders. In den USA hatten anarchistische Strömungen einen größeren Zulauf, waren stärker verbreitet, und dazu passte auch so ein bisschen dieses Bombenattentat, weil Anarchisten warfen damals viel mehr Bomben, wohingegen die Sozialisten, die Engels folgten, schon von vornherein einen anderen, nicht so sehr auf spontane Gewalt. Es gab einen großen Streit eigentlich in der Arbeiterbewegung, wie man eigentlich gegen die Kapitalisten und gegen den Staat vorgehen sollte. Und eigentlich im Nachhinein denkt man oft, das lief alles so auf die Sozialistische Internationale und auf das, was sich Engels auf den Grundlagen von Marx so vorgestellt hat, hinaus. Das war aber im 19. Jahrhundert alles andere als unumstritten. Und auch in Deutschland brauchte es ja auch einige Zeit, bis sich die verschiedenen Strömungen der Arbeiterbewegung zur sozialdemokratischen Partei so zusammengefunden haben. Es war also relativ bunt und es gab eine große Interessenvielfalt, wie man eigentlich gegen die Kapitalisten und gegen den Staat vorgehen sollte. Nur auf eine Sache haben sich eigentlich alle einigen können, das war dieser 8-Stunden-Tag.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, 8 Stunden, 6 Tage die Woche. Wann ist der 1. Mai denn dann aus diesem Arbeiteraufstand in Chicago in den USA zu einem internationalen Feiertag geworden?
4 Jahre später ist der 1. Mai zum internationalen Kampftag der Arbeiterklasse geworden. Auf der zweiten Internationale, also auf dem Sozialistenkongress, der 1890 stattfindet, wird er ausgerufen als der internationale Kampftag der Arbeiterklasse. Und das ist auch kein Zufall, denn das Ganze ist ein sehr internationales Ding damals. Die Arbeiterbewegung schließt sich sehr, sehr stark zusammen, sagt sich auch, wir müssen uns zusammentun. Deswegen ist da auch dann die Suche nach so einem gemeinsamen Datum. Man wundert sich ja auch vielleicht so ein bisschen, warum ist ein Datum, was 4 Jahre vorher in den USA passiert ist, dann sozusagen das entscheidende Datum, um das sich dann alle Menschen, alle Arbeiter in der ganzen industrialisierten Welt zusammenfügen sollen. Das ist natürlich auch so ein Stück weit eine erfundene Tradition. Also man hat einfach etwas gesucht. Andere Daten standen auch zur Debatte, zum Beispiel der berühmte 14. Juli, also der Tag des Sturms auf die Bastille. Das wurde auch diskutiert und das war ja dann 100 Jahre her. Aber es ist dann letztendlich die Entscheidung getroffen worden, den 1. Mai in Erinnerung an diese Chicago Riots als internationalen Tag auszurufen.
Aber wann ist denn das dann zum sozusagen in den offiziellen Feiertagskalender gekommen?
Das ist eine lange und schwierige Geschichte. Übrigens ist auch dieser 1. Mai auch nicht völlig unumstritten, auch in den 1890er Jahren oder im frühen 20. Jahrhundert. Hier in Berlin zum Beispiel ist der 18. März die Erinnerung an die Revolution von 1848 mindestens genauso wichtig. Das ist der Tag, wo alle zum Friedhof der Märzgefallenen marschieren.
Ja, und in den USA ist Labor Day jetzt im September. Also ist es auch nicht der 1. Mai geblieben.
Genau, wobei Labor Day auch genauso alt ist, also dieser erste Montag im September, wie der 1. Mai. Das ist ganz interessant. Also auch der Labor Day wird bereits 1894 in den USA eingeführt. Und eine These ist zumindest, dass der Labor Day von diesen scharfen Auseinandersetzung und von der Gewalt, die mit dem 1. Mai verbunden ist, so ein Stück weit ablenken soll. Auch beim Labor Day geht es durchaus um 8 Stunden und um Würdigung und Anerkennung der Arbeit, aber es sind nicht lauter Polizisten durch eine Bombe ums Leben gekommen. Also, das heißt, mit dem Labor Day verbindet sich weniger stark die Gewalt. Das dürfte einer der Gründe sein, warum er in den USA dann auch als Alternativtermin bereits Ende des 19. Jahrhunderts zum Feiertag erhoben worden ist. In Deutschland.
In Europa wird es Staatsdoktrin.
In Europa wird es Staatsdoktrin, aber es braucht im Prinzip das Ende des Ersten Weltkriegs dafür. Es braucht die Revolution von 1918. Und zum allerersten Mal, aber auch einzeln, also isoliert für ein Jahr, wird der 1. Mai am 1. Mai 1919 Feiertag. Es gibt große Bemühungen, auch vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, das dauerhaft einzurichten. Das gelingt nicht in dieser schwierigen Zeit, auch im Beginn der Weimarer Republik, die auch von vielen Streiks begleitet wird. Aber isoliert für das Jahr 1919 ist es schon mal Feiertag.
Dann gibt es aber 1929 ein weiteres Ereignis am 1. Mai, den Blutmai. Was ist da passiert?
Die Arbeiterbewegung war ja sehr stark gespalten nach dem Ersten Weltkrieg. Die Kommunisten haben den 1. Mai genauso gefeiert wie die Sozialdemokraten. Für sie war vielleicht der 1. Mai fast noch wichtiger. Und sie wollten am 1. Mai unbedingt auf die Straße gehen. Das wollte aber der Berliner Polizeipräsident Zörgiebel, der ein Sozialdemokrat gewesen ist, auf gar keinen Fall. Es gab Demonstrationsverbot am 1. Mai. Die Kommunisten sind trotzdem auf die Straße gegangen und so gab es ganz massive Polizeigewalt an diesem 1. Mai und den darauffolgenden Tagen 1929, unter anderem in Berlin am Hermannplatz oder im Roten Wedding, wo insgesamt über 30 Menschen, auch unschuldige Passanten von der Polizei, erschossen worden sind. Und dieser Blutmai, dieser sogenannte Blutmai, ist stark in die Geschichte eingegangen und hat im Prinzip die Spaltung zwischen SPD und KPD am Ende der Weimarer Republik noch vertieft und im Prinzip auch seine unheilvollen Wirkungen gehabt, weil durch diese Spaltung die Nationalsozialisten ja noch mal leichteres Spiel gehabt haben. Ansonsten machen es dann ausgerechnet die Nationalsozialisten zum staatlichen Feiertag bei, und das ist nochmal ganz wichtig, Lohnfortzahlung. Also ein Feiertag, an dem der Lohn weiterfließt, obwohl nicht gearbeitet wird, am 1. Mai 1933. Das wird ganz spontan ins Programm gehoben. Das wird im April erst beschlossen und die Nationalsozialisten, vor allen Dingen Josef Goebbels, der da ganz maßgeblich dahinter steckt, verfolgen damit eine ganz perfide Doppelstrategie. Das eine ist, sie wollen die Arbeiter, die sie ja durchaus auch gewählt haben, 1932, korrumpieren. Sie wollen ihnen Wohltaten zeigen. Sie wollen das Nationalsozialistische in ihrer sogenannten Arbeiterpartei, der NSDAP, der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, hervorstreichen und geben sich als arbeiterfreundlich, wohlwissend, dass die Arbeiter nicht komplett hinter ihnen stehen und dass die Gewerkschaften so abwarten, was da eigentlich passiert.
Und gleichzeitig muss man ja sagen, fängt eben die Verfolgung der Sozialisten mit Macht an im selben Jahr. Auf der einen Seite gibt man den Arbeitern ihren regelmäßigen Feiertag, auf der anderen Seite schaltet man ihre Organisationen entweder gleich oder verfolgt sie.
Genau, und genau das passiert einen Tag später. Das ist sozusagen der andere Teil dieser Doppelstrategie, dass am 2. Mai die Gewerkschaftshäuser besetzt werden und die Gewerkschaften zerschlagen werden. Goebbels notiert das auch in seinem Tagebuch. Das ist alles genauestens geplant. Es gibt am 1. Mai diese riesige Demonstration in Berlin auf dem Tempelhofer Feld mit 1 bis 1,5 Millionen Teilnehmern, wo tatsächlich der ADGB, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, auch aufmarschiert. Und am nächsten Tag werden planmäßig die ganzen Gewerkschaftshäuser besetzt, auch mit viel Gewalt. und die Gewerkschaften werden zerschlagen. Auch das ist ja ein ganz wesentliches Element der Gleichschaltung. Das ist übrigens auch ein Wort, was die Nationalsozialisten selbst benutzt haben. Also der 1. Mai 1933 dient einerseits der Bestechung der Arbeiter. Man tut so, als ob man sich um sie kümmert, und andererseits der Zerschlagung der Gewerkschaften. Und interessant ist, wie die Geschichte dieses Tags der nationalen Arbeit, so wird er ja im Nationalsozialismus genannt, am Anfang, an diesem 1. Mai 1933, wie das dann weitergeht ab 34, da ist dann nämlich nicht mehr der Tag der nationalen Arbeit, sondern der Tag des deutschen Volkes. Da wird also dieser 1. Mai ganz in die Ideologie der Volksgemeinschaft gestellt, und von Arbeit ist dann gar nicht mehr viel die Rede und von Arbeitern schon mal gar nicht.
Das wird aber dann ganz anders nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945, als dann am Anfang Besatzungszonen, dann zwei deutsche Staaten entstehen, die DDR und die Bundesrepublik, beide mit dem 1. Mai als Feiertag, beide mit dem 1. Mai als Tag der Arbeit, aber mit völlig unterschiedlicher Interpretation. Der 1. Mai in der DDR, könnte ja sagen, das war eine unbefangene Aneignung von eines nationalsozialistischen Feiertags, war es aber nicht.
Nein, der 1. Mai in der DDR ist ein ganz, ganz wichtiger Tag, eine Propagandainstitution, wo die Einheit der Arbeiterklasse demonstriert wird, und zwar buchstäblich. Es gibt immer große Demonstrationen auf den Straßen, in den ersten Jahrzehnten interessanterweise immer auf dem Schlossplatz, der ja geräumt ist, nachdem das Berliner Stadtschloss abgeräumt ist. Da stehen so dauerhafte Tribünen, da sind immer diese Demonstrationen. Und selbst als der Palast der Republik gebaut wird, werden da vorne ja diese weißen Balkone davor gesetzt, damit dort das Politbüro um Erich Honecker Platz finden kann. Aber das wird nie groß für Demonstrationen genannt, weil bei den großen Militärparaden, das war ja ein anderer Feiertag in der DDR, der 7. Oktober, der Nationalfeiertag,
der Staatsgründungstag,
fahren dort immer die Panzer lang, und die Panzer haben solche Vibrationen verursacht, dass die Scheiben vom Palast der Republik drohten rauszuspringen. Deswegen ist dann seit Mitte der 70er Jahre diese Demonstration und auch der 1. Mai immer auf die Karl-Marx-Allee verlegt worden. Und so stand dort in den letzten Jahren der DDR immer eine große Tribüne, etwa neben dem Kino International, wo dann...
Das muss man für mich Nicht-Berliner vielleicht erklären. Die Karl-Marx-Allee ist die Prunk- und Prachtstraße der DDR gewesen, die eben auch beim Arbeiteraufstand des 17. Juni dann eine tragende und entscheidende Rolle gespielt hat. Und das Kino International ist dann praktisch das Verbindungsstück zwischen dieser Straße und dem Alexanderplatz, das also eben auch als DDR-Schaubau errichtet worden ist.
Absolut, das ist der sozialistische Prachtboulevard, und der soll einerseits zeigen, welche Segnungen der Wiederaufbau mitbringt, dass die DDR die Stadt wieder aufbaut, und auf der anderen Seite dient diese Straße eben immer für die großen Demonstrationen, und der 1. Mai ist fest im Programm, ist mehr oder weniger eine Pflichtveranstaltung für Zehntausende, Hunderttausende Werktätige aus Ost-Berlin, die dann dort langmarschieren und die Erich Honecker und dem Politbüro auf dieser Tribüne zujubeln.
Weil ja auch der Arbeiterstaat DDR im Verständnis, jedenfalls im Grundverständnis der DDR, den Arbeitern gehörte. Also die feierten sich am 1. Mai selbst.
Die feierten sich am 1. Mai selbst, und sie sind auch nicht nur ungern zum 1. Mai gegangen, denn nach dieser Demonstration warteten in der Regel große Bierzelte und Bräuler, das sind diese Goldhähnchen, die berühmten aus der DDR, die warteten auf sie.
Gucken wir nach Westdeutschland.
1946 legt der alliierte Kontrollrat, also noch vor der Gründung der Bundesrepublik und vor der Gründung der DDR, das fest, dass der 1. Mai ein Feiertag ist. Das heißt, das ist noch eine alliierte Bestimmung, und die wird dann in beiden deutschen Staaten fortgesetzt. In der Bundesrepublik ist dann der 1. Mai wieder vor allen Dingen ein Tag der Gewerkschaften, also das DGB, der regelmäßig zu Demonstrationen aufruft. Das ist wichtig, aber das ist in der Regel kein besonders zentraler Tag in der Bundesrepublik. Die Arbeiter werden ja auch relativ stark integriert, auch durch das Wirtschaftswunder. Sie haben auch vieles von den Segnungen der ökonomischen Entwicklung in der Bundesrepublik. Es ist also eigentlich kein besonders umstrittener Tag. Ich würde auch die These aufstellen, dass auch in der Bundesrepublik für eine Vielzahl derjenigen, die am 1. Mai frei haben, weil es ein gesetzlich geschützter Feiertag ist, dass ein schöner Tag ist, an dem man grillt, an dem man Bier trinkt, an dem man Zeit irgendwie verbringt. Und insofern findet auch eine gewisse Entpolitisierung des 1. Mai in der Bundesrepublik statt.
Also kein Feiertag der Arbeiter, kein Kampftag mehr, sondern ein fröhlicher Frühlingsanfang. Außer in Berlin. Wann ist der 1. Mai zum Rabatztag geworden?
Das kann man auch sehr genau sagen. Das war am 1. Mai 1987 in West-Berlin, genauer gesagt in Kreuzberg. Da passieren am Abend vorher, am 30. April, zwei Dinge, die dafür entscheidend sind. Das eine ist, es soll in dieser Zeit eine Volkszählung stattfinden. Da gibt es viele Gegner, die sagen, Volkszählung ist die erste Maßnahme zur Errichtung einer Diktatur. Die sind grundsätzlich gegen Volkszählung. Das zweite ist, 1987 findet in Berlin, übrigens in Ost- und in West-Berlin, die große 750-Jahr-Feier statt, also ein Dauerfest, ein Riesenrummel um das 750-jährige Stadtjubiläum. Das wird in West-Berlin am 30. April, also am Abend vorher, mit großem Pomp im ICC, also ein riesiges Kongressgebäude, das Internationale Kongresszentrum am Funkturm, eröffnet. Und in einer Zeit, wo es West-Berlin auch ökonomisch nicht besonders gut ging, wo es viele verfallene Häuser gab, große Jugendarbeitslosigkeit, sehr viele unsanierte Häuser in Kreuzberg, stieß das ganz negativ auf. Und dann gab es eigentlich ein ganz traditionelles Straßenfest in Kreuzberg am Lausitzer Platz, so wie in allen Jahren vor, aber das eskaliert. Plötzlich, da tauchen Autonome auf, die fangen an mit Steinen zu werfen. Irgendwann brennt ein ganzer Bolle-Supermarkt und ganz viele Menschen aus der normalen Bevölkerung fangen an, den Bolle-Supermarkt zu plündern und auch andere Geschäfte. Und die Polizei ist überhaupt nicht darauf vorbereitet und überlässt den Demonstranten für Stunden Kreuzberg, kommt also zu so einer Ausnahmesituation. Und das Ganze begründet eine Tradition, dass in den darauffolgenden Jahren immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen stattfinden. Da wird also dieser 1. Mai plötzlich wieder ein ganz politischer Tag mit starken Auseinandersetzungen. Er knüpft also fast ein bisschen an die Tradition des 19. Jahrhunderts an.
Nur, die Anarchisten in Amerika. Anarchisten
mehr sind, sondern jetzt Autonome, der schwarze Block, der auf die Straße geht und dort im Prinzip die Ordnungsmacht des Staates, aber auch die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse massiv herausfordert.
Wie kann das sein, dass sich dieser westliche Rabatztag durchgesetzt hat, während ja gleichzeitig 1987, da gibt es die deutsche Einheit noch nicht. Also nebenan wird der 1. Mai noch traditionell gefeiert. Staats- und Parteiführung stehen auf der Tribüne, nehmen die Parade ab. Und in Kreuzberg brennen die Läden, brennen die Autos.
Der 1. Mai in Kreuzberg war eben kein staatlich geplantes Ergebnis oder kein staatlich geplanter Event, sondern das war eine autonome Sache, die von unten kam. Das wollten Leute, das wollten die Autonomen, das wollten Menschen, dass sie dort ihren Unmut auch über die Entwicklung in Berlin und in Kreuzberg im Speziellen zum Ausdruck bringen. Das heißt, das ist nicht verordnet gewesen, sondern das kam aus der Handlungsmacht dieser Menschen und die haben den 1. Mai dann so gestaltet, wie sie sahen, auch wenn das auch wieder zum Ritual wurde, das muss man vielleicht dazu sagen, also dass der schwarze Block aufmarschierte auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Polizei nicht mehr so unvorbereitet gewesen ist, sondern immer mehr aufrüstete und beide Seiten eigentlich diese Auseinandersetzung dann auch fast schon suchten, das wurde dann auch wieder Ritual und mehr auch entladen und entlöst von politischen Inhalten. Irgendwann war überhaupt nicht mehr klar, warum es dort
was die eigentlich wollen, die da sich verprügeln. Wie geht's weiter mit dem 1. Mai?
Das ist eine gute Frage. Es gibt viele Versuche, oder es gab dann auch in den Nullerjahren Versuche, diese scharfen Auseinandersetzungen, die ja dann übrigens nach 1990 auch auf Ost-Berlin, auf Prenzlauer Berg und Friedrichshain überschwappten, das so ein bisschen zu beruhigen. Zum Beispiel durch das Maifest. eigentlich eine alte Strategie, dass man sozusagen den Festcharakter, den Frühlingscharakter vom 1. Mai nimmt, um die politische Schärfe rauszunehmen. Das war dann in Kreuzberg ein großes Straßenfest und da sollten dann die Anwohner mitmachen und die konnten ihre eigenen Stände aufmachen. Dann spielten Bands und so weiter. Und dieses Maifest hat über lange Sicht, glaube ich, auch mit zur Entschärfung, zur Deeskalation des 1. Mai in Kreuzberg beigetragen. Was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, ist, dass diese autonome Kultur viel, viel schwächer geworden ist, dass sie auch inhaltlich stärker entladen ist, dass man gar nicht mehr genau weiß, worum es geht. Und ich glaube, der Hauptaspekt ist, dass es so etwas wie eine Arbeiterbewegung heutzutage kaum mehr gibt. Unter anderem auch aus dem Grund, dass es ja gar nicht mehr so viele Arbeiter gibt, also im klassischen Sinne der Industriearbeit. Die Arbeiter des 19. Jahrhunderts sind mit den Werktätigen heute ja überhaupt nicht mehr vergleichbar, und zwar weder in ihrer sozialen und ökonomischen Zusammensetzung noch in ihrer Organisationsform. Also die SPD ist ja auch weit davon entfernt, heute eine ganz klassische Arbeiterpartei zu sein. Das ist auch eine lange Entwicklung und das hat auch was damit zu tun, dass es die klassischen Industriearbeiter in ihren Blaumännern so nicht mehr in der Zahl und in der Organisationsform gibt, wie das früher der Fall gewesen ist.
Dankeschön und danke für das Gespräch.
Gerne.
Ja, und dann ist es doch irgendwie eine ebenso beruhigende wie nette Nachricht. Den Arbeiter- und Bauernstaat gibt es nicht mehr. Dem Vereinigten Deutschland kommen die Arbeiter und das Klassenbewusstsein abhanden. Aber den Maifeiertag, den gibt es immer noch und jedes Jahr wieder. Dankeschön, Herr Hochmuth. Und danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Einen wunderbaren Maifeiertag für alle. Ihre, eure Ursula Weidfeld. Tschüss, bis zur nächsten Woche.